Liebe Gemeinde, ich möchte euch erzählen aus einem ja langen Kapitel oder Abschnitt im Römerbrief. Der geht von Kapitel 14, Vers 1 bis Kapitel 15, Vers 7. Und ich habe nur die sozusagen die Schlagworte rausgenommen. Und interessant auch, dass bei diesem langen Zusammenhang, Gedankenzusammenhang, das Wichtigste am Ende steht, ist das Schwergewicht zur Ehre Gottes. Am Ende, da ist das letzte Wort und strahlt aus in all das, was so viele Verse vorher gesagt wurde. Aber zunächst mal so die Schlagworte. Nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an, streitet nicht mit ihm über seine Ansichten. Die andere Seite, wir aber als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken, uns selbst zu gefallen zu leben. Darum nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat. Zur Ehre Gottes. Zur Ehre Gottes, liebe Gemeinde, zum Lobe Gottes heißt es an anderer Stelle. Das ist eine Auszeichnung für uns, eine hohe Auszeichnung für jede christliche Kirchengemeinde. Das zeichnet sie aus, zur Ehre und zum Lobe Gottes zu sein. Und das ist nicht sofort ein Tun oder eine Aufforderung, wir müssen jetzt Gott loben, sondern das ist erst einmal eine Auszeichnung, von der wir herkommen, dass wir dafür in dieser Welt zusammengestellt sind, wie wir glauben von Gott. Ja, diese Auszeichnung ist uns schon gegeben, da kommen wir her und darauf leben wir hin. Es ist wie eine Zusage, ich, euer Gott, mache euch frei dazu und dafür, dass ihr vor Freude strahlen könnt. Dazu habe ich euch zusammengestellt. Und dazu seid ihr miteinander unterwegs, eben aus dem Lied. Denn bitte, wer redet denn in unserer Gesellschaft noch von Gott, wenn es nicht die Kirche tut? Oder die Menschengemeinschaft, die Kirche ist ja auch so eine abstrakte Geschichte. Ja? Das sind du und ich, wir von ihm reden. Und indem wir reden, stehen wir für sein Dasein ein. Indem wir hier beten, frei beten, kann auch der, der mit dem Gebet nichts anfangen, zumindest bemerken, dass diejenigen, die da sind, eine andere Realität, eine unsichtbare Realität für wirklich erachten, zum Lobe Gottes. Wer bitte in unserer Gesellschaft redet von Gott und gut von Gott? Im Althebräischen gibt es eine Redewendung, die heißt Gott segnen. Ja, ihr habt richtig gehört, Gott segnen. Also nicht wir werden von Gott gesegnet, sondern wir segnen Gott. Eine Redewendung. Im Deutschen übersetzen wir das natürlich mit Gott loben. Aber da wird sehr schön deutlich, wie wichtig es ist, dass es Menschen gibt in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, hier in Hamburg mit vielen anderen Christen, dass wir Gott loben, gut reden über Gott. Das ist unsere Auszeichnung. Und mit dem Bibelwort vom Anfang des Gottesdienstes, dann strahlen wir, wenn wir diese Auszeichnung wieder wahrnehmen. Gott und Mensch sehen sich an und sie strahlen, im Bild gesprochen. Mitte der Woche habe ich den ein halbes Jahr alten Sohn meiner Nichte gesehen. Und du lächelst ihn an und der lächelt zurück. Also es hat mich wieder so fasziniert. Für ihn war ich ein wildfremder Mensch, ja. Aber der lächelte zurück. Und ich habe mir gedacht, ich möchte so frei sein für das Lächeln meines Gottes. Also wenn der Psalm das so sagt, ja, dann stelle ich mir das mal vor. Und so wie dieser kleine Knirps, vielleicht ist euer auch noch in diesem Alter, wo das noch klappt, der auch Fremde, ne? Der lächelt dich an. Mein Gott lächelt mich an und bei mir dieser Reflex. Das wär's doch. Wie bei diesem kleinen Kerl. Gott und Mensch finden zusammen. Und so, dass der Mensch gut über seinen Gott redet oder auch singt, wie wir das hier tun. Um uns herum ist es alles andere als selbstverständlich. Man kann, wenn man Gott für existent hält, ihm Vorhaltungen machen. Man kann ihn für tot erklären. Man kann das Absurde für Realität erklären. Man kann alle Mühe haben, das eigene Leben und Gottes Existenz zusammenzubekommen. Ja, es kann auch uns zum Verstummen bringen. Und dann hilft mir dieses Bild vom Brunnen, auch wieder hier auf die Gemeinde bezogen. Lob Gottes sprudelt so, dass Menschen frei werden und dass das Verstummen sozusagen aus der Mitte heraus geschwemmt wird, weil ein beständiger Strom in uns und unter uns und mit uns strömt, der freisetzt, dass wir in dieser Welt zur Ehre Gottes gut reden über ihn, fortwährend. Was auch immer die Mitte unklar erscheinen mag, es strömt. Eine gemeinsame Mitte, die man nicht geschaffen hat, aber die man gemeinsam entdecken kann, die man gemeinsam wahrnehmen kann, miteinander, und über die man gemeinsam staunen kann, diese Mitte. Und dass wir gemeinsam miteinander das wertschätzen, was jeder von uns dazu beiträgt, dass uns das gelingt. Alle miteinander sind wir hier in diesem Gottesdienst, weil wir etwas von unserem Gott sagen können und gut sagen können. Und wir wertschätzen das, was ein jeder beitragen kann, und sei es noch so ein kleiner Beitrag, wo jemand für seinen Gott einsteht, zur Ehre Gottes. Das ist ihre Mitte, das ist unsere Auszeichnung als Gemeinde. Aber was passiert jetzt, wenn die Mitte plötzlich nicht mehr in der Mitte ist? Wenn die Mitte sozusagen aus der Mitte herausrückt, wenn die Mitte sozusagen fremd besetzt wird durch andere Themen, durch Ansichten, durch Meinungen, wenn also, wenn man sich das mal so bildlich vor Augen führt, da ein großer Kreis um die Mitte ist und wenn jetzt plötzlich etwas passiert, dass der eine mit dem anderen nicht mehr über diese Mitte kommuniziert, wenn was anderes dann in die Mitte kommt. Normalerweise kann man auch über Themen und was auch immer gelassen damit umgehen. Mal diskutiert man heftiger, mal ruhiger, mal mit größerem emotionalen Ausschlag oder sachlicher Genauigkeit. Und es kommt immer wieder ins Gleichgewicht, wenn die Mitte Mitte bleiben darf. Ja. Aber kommt die Mitte aus der Mitte und irgendein anderes Thema dominiert, dann verändert sich plötzlich wahrnehmbar das Geschehen unter den Menschen. Und die Folge ist, wo es immer wieder ins Gleichgewicht kam, weil die Mitte stimmte. Und jetzt nehmt von mir aus auch das Bild einer Waage. Ja, da kann man mal drauf, auf die eine Seite, auf die andere Seite. Die pendelt sich immer richtig ein, wenn es an der Mitte aufgehängt ist. Ne? Aber wenn die Mitte nicht mehr Mitte bleiben darf, dann entstehen an der Peripherie, da wo die, würde sozusagen der Kreis gebildet wird, negative Energien, Misstrauen, Verdächtigungen, Angriffe und so weiter und so weiter. Die meisten Talkshows im Übrigen sind gute Beispiele dafür, was da passiert, was an Spannung abgehen kann. Schlechtes Miteinander. Nun könnte man sagen, ja, die haben ja keine Mitte. Ja, wir haben die Mitte. Eine Auszeichnung. Und darum ist es für uns so wichtig, darüber zu reden. Beziehungsweise für Paulus damals schon wichtig, darüber zu reden und uns es mitzugeben durch die Zeiten hindurch. Denn es ist eine interessante Beobachtung, dass gerade unter Menschen mit hohen Idealen, mit guten Maßstäben, dass sich gerade da besonders schnell Spannungen aufbauen. konnte man übrigens bei den Grünen, bei dieser Partei beobachten, ganz am Anfang und auch jetzt immer noch. Vor kurzem hat jemand gesagt, wir angesichts der Realitäten, der politischen Realitäten im Moment, kommen wir gar nicht hinterher, unsere Grundüberzeugungen aufzugeben oder hinten anzustellen. Die politische Realität ist so drängend, dass sie ja, mit ihren Grundüberzeugungen gar nicht mehr nachkommen. Und dann ist es interessant oder vielleicht auch bedrückend zu sehen, dass dann plötzlich Spannungen passieren, weil man die Grundüberzeugung, die man nach draußen nicht mehr umsetzen kann, dann voneinander umso heftiger einfordert und einklagt. Da fängt man an, voneinander das einzuklagen und fordert voneinander ein, was man gemeinsam so wichtig gehalten hat. Und dann, genau, sagt Paulus, und dann genau, und wenn das in der christlichen Gemeinde passiert, dann wird die Mitte aus der Mitte gedrängt. Hier bei Paulus mit dem Wort richten angesprochen. Das sind die ersten Verse des Kapitel 14. Richtet nicht, sagt er. Also keine Verurteilung. Ja, was so schnell rausrutscht. Ne? Und er will ein Christ sein oder was auch immer. Was da nicht alles gibt an Vorhaltungen. Richten. Und im Extremfall heißt das ja fertig machen oder abschreiben sogar. Das sind so die Spannungen um die falsche Mitte herum. Das zeigt sich hier bei Paulus. Ja? Er sagt nicht nur, lass das. Am Ende verlieren alle. Ja, die einen verlieren ihre Fassung und die anderen verlieren ihr Gesicht. Er sagt an dieser Stelle nicht nur nicht lassen, sondern er sagt, stellt eure Mitte wieder scharf. Das ist das Eigentliche, worum es hier geht. Stellt eure Mitte wieder scharf, damit die Mitte wieder Mitte sein darf. Um Christi willen, stellt eure Mitte wieder scharf und stellt Christus in die Mitte. Er ist in der Mitte. Und so sagt er dann, Paulus, wer bist du, dass du einen anderen richtest, aburteilst, verurteilst oder mit frommen Worten? Ja, wenn du aber nicht der Richter bist, was ist denn dann? Dann hast du dich selber in die Mitte gestellt. Denk mal drüber nach. Und Richter ist Christus, schreibt Paulus, und da ist die Mitte. Und wen auch immer du deiner Mitchristen du auf dem Kieker hast oder eine andere Konfession, oder, und die Grenzen werden scheinbar schon überschritten in den Auseinandersetzungen. Du sollst wissen, der oder die andere steht und fällt dem Christus in der Mitte. Und er steht und fällt nicht dem, was du denkst und meinst. Es geht also entscheidend um die Mitte. Die soll stimmen. Und wo etwas zu eskalieren droht, sagt Paulus, abbrechen und annehmen. Übrigens, wenn der Glaube mit seiner Wirkkraft, also das Annehmen, das Vergeben, nicht in der Mitte ist, dann kannst du eh machen, was du willst. Geistlich. An dieser Stelle möchte ich einem Einwand begegnen, der könnte ja lauten, ja, Paulus, darf man dann überhaupt keine Meinung mehr haben oder seine Meinung nicht vertreten? Natürlich würde Paulus sagen, er führt es ja vor. Der macht ja hier etwas ganz Bemerkenswertes. Er teilt ein in Schwache und Starke. Vorsicht, Paulus. Ja, wenn ihr hier mal das so einfach so mal lest, hört mal hin. Den im Glauben Schwachen aber nehmt an, damit es nicht Zweifeln in seinen Gedanken kommt. Der eine glaubt, alles essen zu dürfen, der Schwache aber isst nur Gemüse. Hallo, ihr Veganer. Seid ihr die Schwachen? Oder wie? Ja? Fühlt man sich ganz schnell diskriminiert. Er teilt einen Schwache und Starke. Hallo, Paulus, was machst du da? Man könnte meinen, allein das ist ja schon eine Grenzüberschreitung. Ja, dich halte ich für erfolgreicher, dich nicht oder für sowas von oben herab. Paulus zeigt aber, was er damit meint. Er macht sich transparent, er macht es durchsichtig. Die Haltung der einen im Blick auf ein wichtig religiöses Thema nennt er schwach. Also er nennt die Meinung schwach und er sagt auch warum. Ja, es ging damals ums Essen. Es war ein religiös besetztes Thema, ist eigentlich bis heute auch noch, ne? Essen. Ja. Und nicht nur religiös, es gibt ja die Auseinandersetzung zwischen Veganern und Vegetariern und denen, die alles essen. Die heißen übrigens Omniforen. Schon mal gehört? Omniforen. Also die Omniforen und die Veganer und die Vegetarier. Und manchmal ist es ja auch wie ein Glaubenskrieg. Und Paulus meint nun, einige seien schwach, und er macht das auch durchsichtig, schwach im Blick auf das Evangelium, nicht auf das Gemüse oder was weiß ich, sondern schwach im Blick auf das Evangelium, schwach, weil dem Evangelium noch ein Muss angehängt wird. Ja, so ein Ja, aber, barmherzig, milde ist das Evangelium, ja, aber, ja, und das Evangelium wird irgendwie eingeschränkt. Gott nimmt uns vorbehaltlos an, ja, aber besser ist als Veganer. Da ist der Vorbehalt, und den, sagt Paulus, da ist eine Schwäche. Aber ohne die Schwäche fertig zu machen, das ist keine Diskriminierung. Schwach ist eher am Evangelium gemessen ein schwaches Glaubensargument. Dahinter steht jemand, der das braucht, der irgendwie noch eine Stütze braucht und der darum kämpft, weil er die Stütze braucht, aber andere wollen ihm diese Stütze nehmen, so hat er den Eindruck. Und deswegen muss er kämpfen. Ja? Stark, das meint hier nichts Überhebliches. Darum sagt Paulus auch am Anfang von Kapitel 15, die mit den starken Argumenten vom Evangelium her, die haben damit nicht eine Durchsetzungswaffe, ja, um dem anderen, der diese Stütze noch braucht, wegzukicken. Du musst doch ganz anders sehen. Sondern er sagt, nein, nehmt einander an, schaut, was der andere braucht und haut ihn nicht argumentativ sozusagen das weg, was er noch braucht. Das heißt nicht, dass man die Argumente durchsichtig machen kann. Und wer sich dann durchgesetzt haben wird, im Sinne des Durchsetzens, ja, auch da kann man ja mal überlegen, wenn ich mich durchsetze, wer ist dann in der Mitte? Ja, ein Argument ins Gespräch bringen, ohne persönlich zu werden. Da bleibt die Mitte, wenn in der Mitte der Christus ist. Und Paulus spitzt es markant zu. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Also die stärksten Argumente zum Leben gehören nicht in die Mitte, sondern wer? Der Herr. Die stärkste Kraft, sagt Paulus, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Die stärkste Kraft in unserem Leben, der Tod. Sterben wir, gehört nicht in die Mitte. Die stärkste Kraft des Lebens, die uns alle überfallen wird, sondern der Herr. Lest nach, Vers 9. Paulus sagt, ich habe eine eigene Meinung, und die halte ich nicht zurück. Da werte ich auch die Argumente, nicht die Person. Also nicht persönlich abwertend. Keine Wertung gegen jemand. Sondern ich beschreibe, sagt Paulus, was ich beobachte. Ich beschreibe, dir ist das und das für dein Leben im Glauben noch wichtig. So wichtig, dass du es auch für andere auch noch verpflichtend machen möchtest. Aber du kannst es für dich nehmen und auf dich beschränken. Und der andere muss dir diese Stütze nicht wegschlagen. Merkt ihr, wie das von diesem Christus geprägt ist, das Miteinander, das Paulus hier aufzeigt, weil die Mitte in der Mitte ist. Und was ist das für eine Möglichkeit, die wir als Christen haben? Diese gemeinsame Überzeugung, wir lassen es nicht zu, dass etwas anderes in die Mitte drängt. Oder nochmal anders ausgedrückt, wir lassen uns das Staunen und unsere Würde nicht nehmen. Wir lassen uns das Staunen vor unserem Gott und unsere Würde nicht nehmen. Wasser des Lebens umsonst, in der Mitte, dort sprudelt es. Und es ist eine Einladung an alle, diese Mitte fortwährend in der Mitte des Lebens zu haben und in der Mitte einer Gemeinschaft. Und sei es nur, dass mich das Bild vom Brunnen jetzt begleitet und beeinflusst und mich nicht loslässt und dann auch in mein Denken und Handeln eingeht.